Hallo liebe Fußballassis und Freunde des Erwartbaren und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ich bin Möppi, @MattyMoppet auf Twitter und bei mir ist der liebe Marc. Hallo Marc.
Hallo zusammen.
Marc, hast du die Weinschorle überlebt?
Es gab keine Weinschorle.
Weinschorle.
Ich bin auf dem Weg der Boss-Transformation quasi. Also letztes Jahr gab es für mich noch Weinschorle, aber da kam ich auch 15 Minuten nach Anpfiff und wir haben 4-0 auf die Schnüss bekommen. Dieses Jahr blieb es bei einer Cola Zero.
Okay, ja. Ich dachte schon, du wärst derjenige gewesen, der letztes Jahr mit dem Bengalo in den Block reingekommen ist.
Auch, ja, auch.
Ja, auch. Auch. Mit Weinschorle und Bengalo. Ja, und unsere Borussia ist nicht mit Weinschorle und Bengalo, sondern mit Venenfahnen untergegangen in der ersten Halbzeit. Das war nicht schön anzugucken, schafft es dann aber noch auf ein 1:1 in Mainz. Ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit der Aufstellung, oder?
Ja.
Das war zum einen Moritz Nikolas im Tor, hat sich nichts dran geändert seit den letzten Monaten. Dann eine Viererkette, die 15. Defensivvariante, die wir hatten, glaube ich, mit Maxi Wöber als Linksverteidiger, dann Ko Itakura und Nico Elvedi in der Innenverteidigung und Stefan Leiner auf rechts. Davor das altbekannte Dreiermittelfeld aus Jule Weigel, Manu Kone und Florian Neuhaus. Und vorne Jordan, Franck Honorat und Ngumu, der sich seinen Einsatz nach dem letzten Spiel eigentlich redlich verdient hat.
Ja, definitiv. Und man muss ja dazu sagen, Ngumu in der Vorwoche rechts außen extrem überzeugt und muss dann in Mainz links außen spielen, weil Honorat eben wieder reinkommt und der nach seiner Einwechslung gegen Bochum definitiv gezeigt hat, dass er auf der linken Seite verloren ist.
Außer er zieht rüber auf die rechte Seite, während er da ist.
Ja, genau. Also deswegen, ja. Ich will jetzt nicht direkt das Thema aufmachen, aber wir haben zwei rechte Flügelspieler mit Honorat und Ngumu, die beide absolut die rechte Seite lieben und da perfekt performen. Und wenn du Ngumu auf links bringst, dann beraubst du ihn so ein bisschen seiner absoluten Stärke, dem Tempo. Ja, und ich glaube, deswegen hat man auch in der ersten Hälfte gesehen, dass Ngumu zwar im Ballbesitz zunächst die Breite hielt, aber dann immer wieder diese Läufe in die Mitte, in die Tiefe gestartet hat, um eben ja aus der Position letztendlich in die Tiefe zu kommen, weil er es einfach nicht so sehr mag, am Flügel außen den Ball zu bekommen, sondern ja, er muss aus dem Tempo kommen und er muss die Tiefe attackieren können.
Ja, und dann hast du auch noch dahinter einen Maxi Wöber, der qua seines linken Fußes zwar prädestiniert ist, da auch mal auszuhelfen auf links, aber ja überhaupt nicht in den letzten Monaten überhaupt als Linksverteidiger gefordert war. Und das war irgendwie eine Kombo, so wie ich das sage, hört es sich an, als hätte ich das Spiel gesehen. Ich habe es nur nachträglich gesehen und ich habe hauptsächlich das Radio verfolgt und mir Marks Analyse auf borussiaexplained.de durchgelesen zum Spiel. Aber Maxi Wöber ist ja an sich kein linker Verteidiger, kein klassischer. Und ich glaube, das hat man in den paar Aktionen, die ich gesehen habe, schon gemerkt, dass da irgendwie nicht so das direkte Verständnis bzw. die Eingespieltheit ist. Vor allem dann in Kombination mit Ngumu.
Ja, ich find's so geil. Vor einem Jahr haben wir alle gesagt, ja, Luca Netz in der Viererkette kannst du vergessen. Spätestens seit dem Wochenende sollte uns alle klar sein, Maxi Wöber als Linksverteidiger in der Viererkette kannst du vergessen. Ohne dem Mann jetzt zu nahe treten zu wollen, also hat seine Qualitäten, gerade in der Innenverteidigerposition, auch als Halbverteidiger in der Dreierkette, wie er es dann in der zweiten Hälfte gespielt hat, top, ja, da kann er sich voll einbringen. Ich nenne es mal Experiment mit ihm als Linksverteidiger, ist dann so gesehen krachend gescheitert. Also, ja, es geht damit los, dass er im Grunde genommen mit Ball am Fuß nicht unbedingt die Qualität hat. Also wenn er unbedrängt andribbeln kann, okay, aber wenn er halt als Außenverteidiger gepresst wird, ich meine, da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, das erwartet man gegen Mainz, dann ist er einfach komplett überfordert. Ich befürchte, dass Luca Netz wahrscheinlich noch nicht fit genug war für 90 Minuten, weswegen man sich dann entschieden hat, ihn erst zur Halbzeit zu bringen. Ja, aber also ich glaube, Maxi Wöber hat jetzt nicht unbedingt Werbung dafür gemacht, dass man ihn häufiger als Linksverteidiger bringt.
Ja, also, und wenn man ihn als Linksverteidiger bringt, vielleicht braucht man dann eher einen keinen, der so in die Tiefe geht und den Ball dann haben möchte wie ein Gumu, sondern eher einer, der mit Ball am Fuß dann in die Tiefe geht, wie Robin Hack. Ich glaube, das könnte schon eher funktionieren. Quasi ein Wartner aus Außenspieler, aber das ist auch nur Spekulation. Ich würde sagen, dass Maxi Wöber jetzt in nächster Zeit erstmal nicht meine erste Wahl wäre, was linker Verteidiger angeht. Das Ding ist, die Alternative zu Luca Netz wäre dann Joe Skelly auf links, was jetzt auch nicht so optimal ist.
Ja, ich glaube, Ngumu passt schon vom Skillset sogar eher als Robin Hack, weil es einfach so ist, dass ja Wöber nicht über den fußballerischen Glanz kommt. Das heißt, dieses typische Steilklatsch, was Gladbach gerne spielt, die sogenannten One-Twos am Flügel, ja, das wirst du mit einem Maxi Wöber nicht machen, weil also selbst wenn er den ersten Ball spielt, wird er niemals die Dynamik haben für eine Anschlussaktion danach. Das ist ja eben genau das, was Luca Netz in dieser Saison extrem für sein Spiel entwickelt hat. Und ja, von daher ist eigentlich fast die einzige Option, wenn du Maxi Wöber im Ballbesitz hast, Pöhl Longline oder ja, hau den Ball weg. Also alles andere ist mir ehrlich gesagt zu risky gewesen. Ich erinnere mich an 2-3 Szenen, wo er den Ball dann flach ins Halbfeld spielt und wir direkt in den Gegenangriff laufen. Also das macht eher Kopfschmerzen als Mut.
Also man muss ja sagen, dass vor dem harten Foul von Gumu es eine schöne Passstaffette gab zwischen den beiden. Also Ball kommt von Itakura auf Gumu, der bedient den hinterlaufenden Wöber, der spielt wieder zurück um Gumu. Der möchte dann Wöber schicken in den Raum, was nicht so ganz klappt. Und daraus entsteht dann die Situation, wo Gumu ein bisschen unnötig hart reingeht. Aber weißt du, an wem mich das erinnert hat? Auf links, diese Situation. An Dominik Heinz. So vom Laufstil. Der bucklige Stürmer von, der bucklige Linksverteidiger von wem war er? Von Köln, glaube ich.
Köln und Freiburg, ja.
Ja.
Wie wir ihn liebevoll nennen, den Glöckner von Notre Dame.
Ja. Ja, wir wollen hier nicht auf Äußeres eingehen, aber so vom Laufstil und von der Geschwindigkeit her, sag ich mal, sah das ähnlich aus. Und dann gibt Ngumu dem lieben Herrn Kor, Dominik Kor, noch schön einen mit, richtig schön gestempelt. Ja, ich würde sagen, gelb ist in Ordnung. Ich bin nicht der Meinung, dass da unbedingt eine rote Karte her muss.
Ja, wir können uns jetzt wieder 17 Super-Slow-Mos angucken und irgendwo werden wir bestimmt eine Einstellung finden, wo er ihn mit einem großen C über Knöchelhöhe stempelt. Und dann kann man mit Sicherheit auch rot vertreten. Aber ich glaube, bei so Situationen bin ich meistens dafür, dass man es bei Gelb belässt, weil man sieht ja auch, dass der Einsatz von Gumu klar dahin geht, den Ball zu blocken. Also es ist ja nicht mit der Intention, den Gegenspieler dort zu verletzen. Von daher glaube ich, Gelb in Ordnung, er hat sich direkt entschuldigt. Ja, und dann finde ich, ist das auch okay.
Wofür man keine Super Slow-Mo braucht, um die Fehler zu erkennen, war das 1-0 der Mainzer. Denn da gab es drei ganz große Akte, wie du es sagst, in einer Analyse, die zu einer Fehlerkette geführt hat, die eigentlich so nicht passieren darf.
Ja, also man muss das, glaube ich, insofern schon mal ein bisschen unterteilen. Also Gladbach hat durch das 4-3-3 gegen das Mainzer 5-3-2 immer wieder Probleme gehabt, sie am Spielaufbau zu hindern. Das bedeutet, es gibt ja im Grunde genommen die Option, dass du Innenverteidiger gegen jeden unserer Stürmer stellst, dann läufst du sie 1-1 an, das kannst du tun. Dann hast du im Mittelfeld ja im Grunde genommen 1 gegen 1 auch wieder und hast aber dann in der letzten Linie auch 1 gegen 1 und das ist meistens relativ schwierig, weil du ja dann doch irgendwie mal einen Stürmer doppeln willst oder ähnliches. Also hat Gladbach sich dazu entschieden, nicht komplettes Pressing vorne zu spielen, das heißt nicht 1 gegen 1 die Innenverteidiger von Mainz anzulaufen, sondern das immer so ein bisschen situativ im Bogen zu machen. Das hat Honorar dann beim 1-0 der Mainzer auch versucht, war aber dadurch viel zu spät in der Aktion, nimmt zwar den Winkel von Vandenberg auf Mwene raus, also auf den Flügelverteidiger, lässt aber dadurch den Ball ins Zentrum halt komplett offen. Und da muss man sagen, Julian Weigel hat die Situation einfach komplett verschlafen. Also so oft wir ihn loben für sein Spiel gegen den Ball, was ja nicht sein Steckenpferd ist, aber was er trotzdem wirklich in dieser Saison herausragend macht, hat er gerade im Spiel in Mainz einfach des öfteren Mal so eine Situation verschlafen. Also für alle, die dies interessiert, schaut gerne in die Analyse rein. Da habe ich ja noch eine weitere Situation dargestellt und von diesen gab es am Ende tatsächlich 3-4. Also Weigel war des öfteren Mal einfach ja nicht gedankenschnell genug. Und wenn Mainz es dann eben schafft, mit einem vertikalen Ball 3-4-5 Gladbacher zu überspielen, und Weigel dann auch noch in vollem Tempo seinen Fehler gut machen will. Ich meine, das ist ja was, was viele, viele Spieler generell haben. Oh, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss ihn jetzt ausbessern. Wollen dann Vollgas in den Zweikampf rein. Lassen sich dann halt easy abkochen. Ne?
Ja, also da hat dann eine Körpertäuschung von Lee gereicht, um Weigel ins bis nach Wiesbaden laufen zu lassen, von Mainz aus. Der spielt den Ball rüber zu Johnny Burkhardt, der, glaube ich, nach seiner Verletzung, meine, das erste Mal wieder in der Startelf steht. Und ja, wie es dann so ist, bei Borussia, ausgerechnet Johnny Burkhardt macht dann die Bude, nachdem, ja, ich weiß nicht, ob man das, man kann es keinem so richtig anrechnen. Koitakura sieht da, ja, schon. Er sieht da vor sich, wer ist es?
Ich glaube, Gruder.
Gruder vorbeilaufen. Hinter ihm kommt Johnny Burka, der übernimmt ihn nicht. Der ja, zieht mit links ab.
Das ist im Grunde genommen ist das so eine Aneinanderreihung der Probleme, die Gladbach in der gesamten ersten Hälfte hatte. Also die Viererkette wurde immer wieder vor Probleme gestellt, weil Mainz halt beide Wingbacks relativ hochgeschoben hat im Ballbesitz. Und dann waren halt, genau, dann waren Widmer und Mwene relativ hoch. Und in der Mitte haben sie halt mit Lee, Gruder und Burkhardt, der so ein bisschen, ja, als Zehner mehr oder weniger agiert hat, haben sie halt immer wieder die letzte Gladbacher Linie attackiert. Und das Problem ist, dann musst du halt mit einer Viererkette die Breite der Fünferkette verteidigen. Und das ist halt super schwierig, gerade wenn Mainz mit beiden Wingbacks die Breite hält. Auch da haben wir ein, zwei Szenen in der Analyse drin, wo man halt klar sieht, dass Gladbach es einfach meistens nicht geschafft hat, weil die Abläufe in der Viererkette einfach überhaupt nicht gepasst haben. Also mal haben wir nach innen verteidigt, anstatt nach außen zu verteidigen. Wenn wir dann hätten nach innen verteidigen müssen, haben wir plötzlich nach außen verteidigt. Also da war irgendwie nicht so eine klare Rollenverteilung, wann wer was macht. Und ja, es ist schon ein bisschen besorgniserregend, muss ich sagen.
Ja, und das sieht man auch bei der Chance, die danach kommt. Ich meine, erstmal kommt dieser unglaublich verdödelte Ball von Burkhardt. Ich glaube, da können sich alle dieses Spiel und die Highlights gesehen haben, dran erinnern. Aber dann, was dann passiert, da steht Honorar auf einer Höhe mit Leiner. Und Weigel stehen zu dritt gegen zwei Mainzer. Dann läuft Johnny Burkhardt da noch in die Nähe, zieht Elvedi raus. Dann Gruder lässt den Ball, zieht auch in die Mitte, lässt den Ball durch. Und Widmer steht, da ist niemand mehr. Gummo ziemlich weit vorne. Wöber mit Gruder reingezogen. Ja, und dann steht er da. Da können wir eigentlich von Glück reden, dass er da im Schuss ausrutscht, der Widmer. Weil sonst wäre durch drei Spieler, die einfach ein paar Schritte in eine Richtung gegangen wären, hätte sich die ganze Kette so verschoben, dass auf links Widmer komplett frei ist.
Ja, das Problem hatten wir halt häufiger. Also man sieht es ja auch beim 1-0. Lass uns noch mal kurz dahin zurückgehen. In dem Moment, wo Lee angespielt wird, stehen wir mit Leiner extrem breit. Und Elvedi will dann natürlich auch da nachschieben. Das ist im Grunde genommen ein normaler Ablauf bei diesem Prozedere. Außenverteidiger schiebt raus, dann muss der Innenverteidiger ein bisschen nachschieben. Der andere Innenverteidiger schiebt dann ran. Und auf der ballentfernten Seite, in dem Moment Wöber, musst du dann einrücken. Was wir machen, wir bleiben aber in dieser aufgefächerten Position, schieben auf der ballnahen Seite ran. Das heißt, Elvedi schiebt an Leiner ran. Und Gruder erkennt das, und da muss man auch sagen, Gruder, wirklich sehr intelligenter Spieler, läuft eben genau in Elvedis Rücken, aber durch das Sichtfeld von Itakura, wodurch Itakura den Laufweg von ihm natürlich verteidigen will und dadurch die Lücke zwischen Itakura und Wöber noch größer wird. Und Wöber war in dem Moment ja, weiß ich nicht, mit den Gedanken wahrscheinlich genauso bei der Weinschorle wie du gerade eben. Ja, also der hat es auch komplett verschlafen und dann bekommt Burkhardt am 16er der Gladbacher den Ball. Ja, und der kann den entspannt kontrollieren und abschließen. Natürlich ist der Abschluss top, aber ey, du kannst doch nicht hingehen und deinem Gegenspieler so viel Platz zum Abschluss lassen. So, das. Ne, da gab es einfach so ein paar Situationen wieder, wo du dir dann denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir so wenig Ablauf da drin haben. Steht Elvedi 3-4 Meter weiter innen, erkennt das früher, muss Itakura nicht raus, kann Itakura den Raum schließen, steht's 0-0, 100%. Aber das ist halt so eine Aneinanderreihung von Fehlern, die einfach, da geht's nicht um eine Grundformation, da geht's nicht um einzelne Spieler direkt, sondern da geht es einfach um gruppentaktische Elemente. Da passt kein Ablauf zueinander. Und dann reagierst du nur noch auf das, was der Gegner tut. Und wenn der Gegner es gut tut, fintiert er dich vielleicht mal wie Gruder mit dem Laufweg und dann kriegst du das Gegentor.
Ja, man merkt halt auch vor der Szene mit dem Bundesliga-Logo-Abschluss von Barrero, wo Itakura so gerade noch aufgestanden ist, merkt man, es sind Einzelverteidigungsaktionen. Immer da, wo der Ball ist, geht der nächste drauf aber es klappt nicht. Also es ist Stückwerk, wie Tobi sagen würde, aber das ist nichts, worauf man sich so verlassen und besinnen kann, wo man zurückfallen kann und dass es einfach funktioniert.
Ne? Ja, es ist halt wirklich super schwierig, wenn du egal welche Formation du spielst, du brauchst Abläufe und du brauchst klare Vorgaben. Und wenn du sagst, in der Fünferkette, die wir ja gerne spielen und dann auch im zweiten Durchgang gespielt haben, wenn da ein Halbverteidiger rausschießt, das kannst du ja, also ein Wöber oder ein Elvedi oder wer auch immer, dann müssen die anderen dementsprechend dahinter den Raum schließen. Das klappt auch gut. Das Problem ist, wenn du das gewohnt bist und das dann auch in der Viererkette versuchst, und das hat Itakura in der ersten Hälfte das ein oder andere Mal versucht, das hat Wöber von der Linksverteidigerposition versucht, dann da komplett hochzuschießen. Und dann hast du halt immer wieder das Problem, da entsteht dann eine Lücke, die du nicht mehr zukriegst. Und Mainz hat es einfach dahingehend extrem clever gemacht, das dann auch direkt zu bespielen. Und ja, dann liegst du früh hinten, das Stadion ist angezündet und dann, wie du schon richtig sagst, musst du ja von Glück sprechen, dass es zur Halbzeit nur 1-0 steht. Denn Mainz hatte ja noch die Gelegenheiten. Also Widmer mit dem Abschluss, den Moritz Nikolas wirklich gut hält. Da hat der liebe Sascha in seiner Keeper-Analyse auch was zugeschrieben. Also der Ball ist wirklich echt anspruchsvoll, aber es macht er gut. Und ja, dann haben wir sogar, glaube ich, noch ein bisschen Glück bei der einen Szene, die du eben schon angesprochen hast, bei Rero mit dem Abschluss, wo Weigel ihn noch leicht mit dem Fuß trifft. Da kann man sogar noch über Elfmeter nachdenken. Also ich bin froh, dass
das ist später. Das ist später. Ja, siehst du mal. Wo Weigel ihm quasi in den Bauch tritt.
Hör mal, gut, dass du das Spiel gesehen hast und ich nicht.
Also, ja. Also wirklich, es tut mir leid, ne? Ich check nicht, wie das kein Elfmeter sein kann. Wirklich nicht. der kommt, klar kommt der Barrero da reingeschossen, aber der Weigel guckt, vielleicht wurde ihm dann positiv angerechnet, dass er nur auf den Ball guckt und nicht sieht, dass Barrero da angeschossen kommt, aber er trifft ja nur den Gegner. Und da hat Borussia richtig, richtig Schwein, dass es da nicht kurz vor der Halbzeit noch den Elfmeter für Mainz gibt, weil ich glaube, dann wäre die Rückholaktion in der zweiten Halbzeit nicht so einfach. Also es war ja sowieso nicht einfach, aber nicht so gut vonstatten gegangen.
Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn man da Elfmeter gibt, darf Gladbach sich nicht beschweren. Vielleicht sind das dann genau die Momente, an die wir denken sollten, wenn wir das nächste Mal sagen, dieses Jahr werden wir nur von Schiris beschissen und sonst was. Also ne, das Ergebnis dieser ersten Hälfte lag an nichts anderem als an Gladbach selber. Also wenn ich sehe, wir haben jetzt schon viel über die Elemente gegen den Ball gesprochen, aber vor allen Dingen im Ballbesitz. Also dir ist klar, Mainz wird dich hoch anlaufen. So, und Mainz spielt ja letztendlich dann mit Burkhardt gegen den Ball eher eine Würfel 5, also Burkhardt klar gegen Weigel. Und du weißt genau, Mainz Gedanke ist, okay, Intensität, das machen sie jetzt seitdem Bo Henriksson dort Trainer ist, haben das in der Vorwoche in Leverkusen überragend gemacht teilweise. Ja, und wenn selbst Leverkusen aus dem Ballbesitz wenig Lösungen in der Dreierkette hatte, dann soll das schon was heißen. Was Leverkusen aber geschafft hat, aus der Bewegung dagegen zu kommen. Und was Gladbach gemacht hat, also das war so das absolute Gegenteil. Also man sieht's ja in der Analyse. Wir haben Situationen gehabt, da stehen wir mit Weigel, Kone und Neuhaus in einem Radius von 5 Metern, alle ohne Bewegung, alle mit Rücken zum gegnerischen Tor, Blick Richtung eigenes Tor, keiner, der ein klein bisschen offen steht oder sonst was. Wenn du diesen Ball spielst, du bist Pressing-Opfer Nummer 1. Absolut. Und das vollkommen zu Recht.
Das war wie Fußball mit meinen Jungs. Nach den ersten 20 wilden Minuten Standfußball. Also es ist, und vor allem nicht schön anzusehen. Wenig Bewegung. Aber das Problem ist, dass wir alle keine Profifußballer sind. Und die schon. Und wenn man sieht, dass da einfach null Bewegung drin ist, dann fragt man sich wirklich, was da trainiert wird. Weil ich meine, da muss auch zumindest irgendwie eine Rotation oder die Wahrnehmung, dass wir stehen jetzt hier, Mainz steht uns auf dem Schlappen, was ja schon vorher klar war, dass die das tun werden, dann müssen wir uns bewegen, wir müssen uns da rausbewegen. Ne? Und wenn es dann nicht die drei sind im Mittelfeld oder, ja, ich weiß, nicht rausbewegen. Du kannst dich aus einer Manndeckung nicht rausbewegen. Das ist klar, Marc.
Nee, das meine ich gar nicht. Mainz stand uns ja nicht mal so auf dem Schlappen, wie du gerade gesagt hast. Das ist ja genau das Ding. Sie haben unsere Achter bewusst freigelassen. Sie wollten uns dahin locken. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, komm, wir gehen das Risiko mal ein und nutzen das mal. Also für alle, die es interessiert, schaut euch die Bilder aus der Analyse nochmal an. Da ist jedes Mal zu sehen, wie Amiri und Barrero auf Neuhaus und Kone bestimmt 8 bis 10 Meter Raum lassen. Nur für den Moment, dass wir diesen Ball spielen, dann geht halt die Post ab. So, und deswegen stehen sie halt mit beiden Stürmern auch so ein bisschen auf dem Sprung. Dass sie eben diesen Ball in den Halbraum noch mitverteidigen könnten, kaum Winkel geben und uns dann dahin locken, dass wir über unsere Außenverteidiger aufbauen. Das haben wir ein paar Mal versucht über Leiner. Und auch dazu könnt ihr es in der Analyse nachlesen. Wenn wir dann über Leiner flach aufbauen und Kone sich aus dem Halbraum auch noch auf den Flügel bewegt, dann hast du mit Honorar und Kone eine doppelte Flügelbesetzung, was grundsätzlich die Chance jetzt nicht erhöht, dort durchzukommen, weil ja, wie willst du es auflösen? Und dann hatten wir häufig die Situation, dass Neuhaus Ball entfernt zwar frei ist, sich aber zu langsam in den Halbraum bewegt und dann müssen wir wieder Longline schlagen und dann ist wieder unser einziges Motto, Jordan hilf. So, und es ist, da fehlt mir dann so ein bisschen der Plan, wie willst du es lösen? Also du weißt, was Mainz tut, du weißt auch, wie Mainz anläuft. Du weißt auch genau, sie werden dich versuchen wollen, in der flachen Vier nach außen zu lenken. Aber dann brauchst du doch ab da eine Lösung. So, und es kann nicht darauf lasten, dass wir sagen, ja, wir spielen mal bis hier und dann gucken wir, dass wir irgendwie die individuelle Qualität von Neuhaus oder Kone am Ball bekommen. Das funktioniert halt nicht.
Ja, und dann hat zur Halbzeit Gerry Seoane den alten Marco Rose-Trick zur Halbzeit ausgepackt, nämlich die Fünferkette spiegeln. Er hat Luka Netz gebracht für Stefan Leiner. Franck Honorat ist dafür auf die Right Wingback, also der Rechtsaußen der Fünferkette gewandert. Luka Netz auf links und unsere ganzen Innenverteidiger waren wieder da, wo sie sein sollten, nämlich in der Innenverteidigung. Und der Rest so wie sonst auch mit Gumu und Jordan im Sturm. Und Neuhaus, Weigel und Kone im Mittelfeld. Und das, was dann kurz nach der Halbzeit passiert ist, war, dass Neuhaus einen unglaublichen Kraftakt investiert hat in dieses Tor, der erst anläuft, dann hinter Barrero herläuft, den so ein bisschen dutscht, dass der umfällt, sodass Kone den Ball bekommt, der spielt auf dem Gumu und Neuhaus zieht den Sprint, der hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu sprinten, der ist einfach durchgelaufen, kriegt den Ball auf außen und chippt dann rein, sodass ein Gumu einfach nur den Kopf reinhalten muss. Also, er hat nicht nur den Kopf reingehalten, das war schon ein guter Kopfball. Ich habe schon gesehen, wie verschiedene Leute den genau auf den Torhüter geköpft haben, so ein Ball. Aber ja, es war ein Kraftakt.
Ja, es ist ja so ein bisschen, und das muss man ganz ehrlich sagen, da würde ich gerne ein bisschen mehr drauf eingehen, die Umstellung zur Halbzeit. Also wir sprechen viel über Seoane und was kann Seoane, was kann er nicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, zumindest die auch ja sich sehr viel mit dem Inhaltlichen auseinandersetzen, dass bei Seoane der Plan A häufig nicht zu 100% greift. Das siehst du auch in diesem Spiel wieder. Aber, und da muss man Seoane wirklich Props aussprechen, was er in Bravour meistert, er adaptiert sich. Und auch hier zur Halbzeit zu erkennen, okay, wir kriegen es nicht wirklich verteidigt gegen Mainz hinten. Das bedeutet, wir stellen auf Fünferkette, damit wir die Breite besser verteidigen können. Hat super funktioniert. Und dennoch zu erkennen, okay, wir sind eigentlich im Aufbau so weit, dass wir unsere Innenverteidiger anspielen können. Wir bekommen das Problem gar nicht unbedingt dort, sondern wir bekommen das Problem vielmehr im Zentrum. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, im Aufbau schieben wir einen Sechser, einen Innenverteidiger in den Sechserraum neben Weigel. Und dann haben wir zeitweise mit einem 4-Box-2 gespielt, wenn man so will. Also wir haben zwei Sechser, zwei Zehner gespielt. Es ist so ein bisschen Leipzig-Style, nur dass die es etwas breiter spielen. Und damit haben wir es geschafft, immer 4-3 Überzahl zu generieren im Mittelfeld. Und das war so ein bisschen das Problem, das hat auch Bo Henriksen nachher auf der Pressekonferenz angesprochen, dass sie damit überhaupt nicht gerechnet haben von Gladbach zur Halbzeit. Und da muss man sagen, das war wirklich eine gute Idee vom Team rund um Seoane, die dann auch gefruchtet hat in den ersten Minuten. Das, was mich dann aber besonders gewundert hat, dass wir es in der zweiten Hälfte immer wieder geschafft haben, uns zu adaptieren. Also hat Mainz hat dann ja gewechselt, hat auch einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler gebracht mit Tom Kraus. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach gesagt, gut, alles klar, dann bauen wir wieder ein bisschen breiter auf, sind wieder auf die klassische 4 gegangen, Elvedi als Rechtsverteidiger, Honorat höher in der Position, schon war es wieder ein 4-3-3 und wir haben es wieder geschafft, darüber zu attackieren. Das heißt, wir haben im Grunde genommen sehr viel darauf reagiert, was hat Mainz gemacht? Und da muss man wirklich sagen, ist Seoane in einigen Bereichen echt gut, also dass er auf das reagieren kann. Er kann das nicht so gut im Spiel, das muss man auch sagen, aber was er da zur Halbzeit geändert hat, hat funktioniert. Und gerade dann hast du natürlich auch die Option, schneller mal ins Gegenpressing zu kommen oder schneller mal Druck auf den Ball zu bekommen. Und da sieht man einfach auch, Gladbach fühlt sich in der Fünferkette viel, viel wohler. Da sind Abläufe, da sind klare Prinzipien teilweise. Ja, und dann ist es so easy, das Ganze zu verteidigen. Und dann, natürlich kann man dann sagen, ja, warum denn nicht immer Fünferkette? Ja, weil du halt nach vorne meistens dann gar keinen Stich siehst. So, und wir müssen ja auch, glaube ich, ganz ehrlich sein, das Gumutor hat sich jetzt nicht unbedingt angekündigt. Also ich habe jetzt vorher kein, ja, Chancenfeuerwerk gesehen. Du hast es ja schon richtig gesagt. Also das ist eher so eine Umschaltsituation nach einem Ballgewinn von Neuhaus oder einem Ballklau, kann man ja fast sagen. Mhm. Auch an der Grenze zum Foul. Und ja, dann gehen wir einfach konsequent in die Box nach, machen das Tor. Und die besten Chancen, auch die wir danach hatten, waren allesamt aus Umschaltsituationen. Also der Abschuss von Neuhaus ist aus einer Umschaltsituation, wo Honorar außen durchgeht, Neuhaus am zweiten Pfosten bedient.
Der auch komplett durchgelaufen ist, vom eigenen, genau, 16er bis zum gegnerischen 16er. Nur leider wissen wir ja auch, dass wenn Honorar sowas von Anfang an macht, dann ist in der 60. Minute gehen da so langsam die Töpfe aus. Also ich weiß nicht, ob man sowas dann durchgehend spielen kann.
Ja, es kann mit Sicherheit ein Element sein, das sehen wir ja, aber wir müssen einfach da ein bisschen flexibler werden. Und die zweite Hälfte war so ein bisschen das, was Gladbach dann auch entgegenkommt. Wir hatten natürlich mehr Ballbesitz, aber, und das muss man auch sagen, Mainz hat in der ersten Hälfte wahnsinnig viel investiert. Die sind so viel angelaufen, die hatten so viel Pressing-Momente, dass die, glaube ich, einfach auch irgendwann ein bisschen müde waren. Und dann wird es natürlich leichter für uns, dann auch im Ballbesitz mehr zu kreieren. Also man könnte es so sagen, wir haben uns in der ersten Hälfte hier und da ein paar Körner gespart. Elvedi, Itakura, Weigel, looking at you. und haben das dann in der zweiten Hälfte halt noch frisch gehabt quasi. Ne? Also da gab es dann diese Ballbesitzphasen, da haben wir dann auch mal die 50-50-Duelle gewonnen. Und dann kippt so ein Spiel mehr in deine Richtung, dann machst du das 1-1, dann ist Mainz sowieso, okay, scheiße, tief im Abstiegskampf, jetzt erstmal ein bisschen sicher stehen, also werden sie dich nicht mehr komplett hochpressen, damit du nicht wieder in eine Umschaltsituation kommst. Das heißt, sie stehen erstmal selber ein bisschen tiefer, bedeutete für uns, wir haben mehr Ballbesitz. Ja, und dann hast du natürlich auch immer mal wieder die Situation mit Honorar außen gehabt, dass er eine Flanke spielt, wo jetzt ja am Ende nicht ganz so viel bei rumgekommen ist. Ich glaube, noch ein Abschluss von Gumu am 16er.
Einer von Ranos, der, wenn er den Ball trifft, der eigentlich reingehen muss, war ein ziemlich schlau gemacht von Honorar, da flach in den Rückraum reinzuspielen. Auch ein sehr, sehr, sehr schöner Pass. Und den Ranos so ein bisschen, ich sag mal, verpimmelt.
Ja, das war ja, glaube ich, die mitletzte Aktion dann im Spiel.
Ja, und dann kam ja noch die allerletzte Aktion, war ja wie Onisivo, Itakura und Wöber einfach, also was die beiden da machen, das müssen die mir auch erklären. Da kommt diese 95-Kilo-Dampflok Onisivo auf die zu, also der jetzt nicht für perfekte Technik bekannt ist, und lässt die beiden einfach so stehen, es ist nicht mehr normal.
Aber Möppi, hast du dem eigentlich Inspiration für die Frisur gegeben?
Oder? Ja, also ich bin Trendsetter in Mainz. Sowohl Ajorg als auch Onisivo haben sich meinen Style geklaut.
Also das sieht ja ganz wild aus. Ich meine, ich wusste es vorher und trotzdem habe ich gedacht, sie bringen Ajorg rein.
Ja.
Ist Wahnsinn. Und ich glaube, auch in der Szene haben alle so ein bisschen Elvedi im Hinterkopf gehabt, weil sie sich dachten, gerade Itakura und Wöber, oh nee, da kommt Onisivo, wir ziehen mal lieber zurück, sonst verletzt er uns auch und wir sind erstmal raus. Wie
Nee, aber da siehst du in dieser Aktion, da gibt es eine schöne Aufnahme von ziemlich weit oben, dass Itakura reingeht, einfach reinläuft und an Onisivo vorbei. Und Wöber wusste gar nicht, was jetzt los war, an ihm vorbei. Und dann, ja, am Glück, dass er den so früh abgeschlossen hat, beziehungsweise Richter im Rückraum nicht gesehen hat. Denn das hätte nochmal hinten raus ganz schön bitter werden können.
Man könnte jetzt böse sagen, Wöber wusste ja auch beim 1-0 nicht, was gerade passiert. Aber komm, lassen wir das. Nein, also ja, es ist so ein Spiel am Ende. Ich weiß auch nicht ganz, was ich damit machen soll. Also spätestens nach dem zugegeben sehr dummen Platzverweis von Dominik Kohr, der für Meckern gelb-rot bekommt.
Dieser Spieler, der wird für mich ewig ein Mysterium bleiben.
Ja, irgendwie, ne, du stehst da, also ich war selber in Mainz, du stehst dann da und denkst dir so, ja, jetzt immer einer mehr. Mainz sowieso gerade total unsicher und jetzt haben die richtig Eier flattern. Und dann haben wir irgendwie nicht mehr viel gehabt. Also, ja, klar, die Situation von Ranos, also wenn er den Ball trifft, kann es gut und gerne 2-1 stehen. Also, es passt halt auch so ein bisschen, dass es dann gerade Grant Leon Ranos ist, der zuletzt ja sogar das Nachsehen gegenüber Fukuda hatte, also der alles spürt vom Trainer, aber nicht unbedingt volles Vertrauen. Mhm. Ja, und Fukuda, der parallel bei der U23 beim 2-0 gegen Wegberg Beek spielte. So, und dann ist Grant Leon Ranos der plötzlich die Eisen aus dem Feuer holen kann. Das wäre natürlich geil gewesen, muss man ehrlich sagen, aber ja, also ich mache dem Jungen da absolut keinen Vorwurf. Der Platz in Mainz war sowieso schwierig, das muss man auch ehrlich sagen. Also gute Bedingungen für guten Fußball sehen anders aus. Vielleicht kam das aber auch beiden Teams irgendwie zugute, dass man dann sagen konnte, ja, Platz war nicht so top, dann wollten wir auch nicht ganz so viel Fußball spielen, vielleicht war es das ja auch. Ich weiß es nicht.
Ja, mit einem eher weniger guten Platz müssen wir uns ja sowieso noch in naher Zukunft auseinandersetzen. Jetzt kommt aber erstmal der erste FC Köln, das ist Derby-Woche. Und ich muss sagen, mir geht ein bisschen der Arsch auf Grundeis, denn die Kölner, die wollen Fußball spielen. Die wollen wirklich Fußball spielen und die spielen in einem 4-4-2 respektive 4-2-3-1. Normalerweise spielen das ganz gut, haben jetzt ein bisschen Pech mit der roten Karte von Thielmann und generell viele Verletzte und gelb gesperrte Ljubicic. Aber trotzdem, die stehen sicher und haben Bock auf Fußball spielen. Und Marc, es kann eigentlich nicht sein, dass ich so eine Angst habe vor dem Tabellen. Was ist es, vorletzten, drittletzten?
Ist mir scheißegal, wir werden Derby-Sieger.
Ja?
Wenn nicht, laufe ich mit einer angezündeten Fackel durch den Borussia-Park. Sag ich dir ganz ehrlich. Also,
das war eine Nummer, Junge, das war eine Nummer.
Also das Ding, ne? Köln kommt wirklich, also auf letzter Rille gefühlt. Hat ja jetzt gerade auch nicht also hat eine gute Leistung gezeigt gegen Leverkusen phasenweise, das muss man echt sagen.
Mit 10 Mann ab der 14. Minute.
Genau, ne? Können dann, also müssen dann eigentlich noch einen klaren Elfmeter bekommen beim Stand von 1-0 für Leverkusen. Ja, aber
spielen unentschieden gegen Stuttgart vorher.
Ja, aber ist Derby. Ja. Es ist also, von mir aus könnten die Erster sein, da wäre mir vollkommen Latte, ist trotzdem Derby. Es geht, da ist Position in der Tabelle auch scheißegal. Ja, natürlich brauchst du einen guten Plan gegen die. Einen besseren Plan, als wir in Mainz hatten. Ja, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt mit mir selber. Auf der einen Seite sagt irgendwas in mir, ey, ich will eine Fünferkette haben, damit wir Ordnung gegen den Ball haben. Weil Köln natürlich auch gerne mal presst. Aber irgendwas in mir sagt auch, ey, ich will eine Viererkette haben, weil ich will, dass wir mutig nach vorne spielen.
Ja, ey, ich habe auch das Gefühl, in so einem Spiel musst du genau deine Stärke versuchen auszuspielen, weil das ist, worauf du dich, weil das Letzte ist, worauf du dich besinnen kannst an sich, anstatt jetzt noch mit irgendeinem ausgeklügelten Plan um die Ecke zu kommen.
Okay, was wäre denn dann, also wenn du sagst, du musst genau deine Stärke bringen, was ja, ist es?
5 Tore in der ersten Halbzeit schießen. Das ist also einfach volle Kanne Attacke muss es sein.
Und boah. Also ich habe gar keine Lust auf einen Konter von Linden Meiner und Farid Alidu. Also
Ach, Ali du.
Ja, müssen wir das Thema wirklich aufmachen? Ali du wird doch sowieso Masterclass gegen uns reißen.
Oder Justin Deal, der seit er 3 Jahre alt ist, beim FC Köln spielt und dann sein erstes Bundesliga-Tor macht.
Ja, ist eigentlich egal. Irgendwer wird sowieso gut spielen. Das ist auch Latte, aber in so einem Spiel, das ist das erste Mal, dass ich mir wirklich denke, es ist echt kacke, dass Trancara nicht da ist. Oh, ich würde den so gerne im Derby sehen. Ich würde so gern sehen, wie er alles und jeden provoziert. Und Also, ich weiß nicht, wirst du es dir wieder via Radio anhören oder bequemst du dich diesmal auch ins Stadion?
Hey, ich bin im Stadion diesmal. Das war ich bin jedes Heimspiel da. Ich fahre spontan 9 Stunden nach München. Und jetzt, weil ich ein Spiel im Radio gehört habe, bin ich hier.
2. Bochum auch. Da hast du doch noch die Küche deiner Oma gestrichen.
Nee, da habe ich ja Sky Go angehabt.
Ja, okay, dann.
Ja.
Bist gar kein richtiger Supporter. Ich will PlayStation verkauft für meinen Verein.
Block O. Also Thema Derby. Man hört, es werden jetzt schon schön große Worte gespuckt von den Verantwortlichen und Spielern, was da von der Leistung kommen wird, also energiemäßige Leistung. Und wenn man die Derbys der letzten 2 Jahre so in Erinnerung hat, oder 2, 3 Jahre, war das nicht immer ganz so der Fall. Ich glaube, Roland Wirkus hat gesagt, dass es die volle Dröhnung geben wird. Florian Neuhaus, noch irgendein Spieler hat sich, glaube ich, geäußert. Ich glaube, Jule Weigel.
Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich versuche wirklich in der Woche vorm Derby immer, mir alle Interviews, alle Stimmen von Gladbach, die einfach komplett wegzuschieben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so. Du hörst sowieso immer dasselbe. Ja, wir müssen das Stadion mitziehen, wir müssen brennen, wir müssen. Ja, alles schön und gut, können ja alles 10-mal sagen, aber in dem Moment, wo das Spiel losgeht, in dem Moment, wo du merkst, die Stimmung, da sind wir uns ehrlich, wird von beiden Fanlagern geil sein, 100%. Also auch wenn ich den ersten FC Köln nicht mag, aber stimmungsmäßig sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen Top-Support. Ja, und da wird einfach, das wird ein geiles Event sein. Und da werden viele Fußballfans in Deutschland draufschauen. Ich hoffe, da bin ich ganz ehrlich, dass es friedlich bleibt. Ja, also gerne Rivalität im Sport, aber auch gerne Rivalität zwischen den Fans und gerne auch mal den ein oder anderen provokanteren Fangesang.
Mal muss jetzt Kopfabgeste, Wankergeste und so weiter und so fort.
Muss jetzt für meinen Geschmack nicht immer direkt irgendwas Homophobes sein oder so.
Ja. Das könnte sich echt knicken.
Also da bin ich persönlich raus. Aber, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock darüber, im Nachgang zu quatschen, was war denn da, und da haben die sich aufs Maul gehauen. Und dann sieht man Szenen wie vom Wochenende, vom kleinen Derby Köln gegen Leverkusen, wo es da auf der Tribüne zur Sache ging mit, ich glaube, Fahnenklau, und dann haben die sich da noch auf die Mappe gehauen. Und lasst uns doch einfach über Fußball sprechen. Lasst uns doch das Ding mal bitte im Vordergrund halten. Ja, und das wäre doch, es wäre doch nichts Schöneres, als wenn wir nachher darüber sprechen, wie geil Gladbach 3-1 das Derby gewonnen hat, wir alle happy sind, nach Saarbrücken fahren und dann das Spiel wieder ausfällt, weil der Platz unter Wasser steht. Keine Ahnung.
Oder die erste Halbzeit eine komplette Katastrophe wird.
Weil ja, oder da ist irgendwie Maulwurfshügel oder keine Ahnung.
Meinst du den Maulwurf, den Dino Topmöller ausgesetzt hat am ersten Tag in Frankfurt, der den jetzt schon geholfen hat?
Also wenn ich sehe, ne, dass Saarbrücken, glaube ich, letzte Woche war es, beim Heimspiel gegen Duisburg, war es Duisburg? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wurde deren erstes Liga-Heimspiel nach neuem Rasen erstmal 10 Minuten später angepfiffen, weil der Rasen noch nicht richtig verwachsen war und keine Ahnung. War noch
nicht richtig angewachsen, aber die 10 Minuten, die machen
es. Wenn ich, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Wenn ich das dann schon lese, ne, also ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe mir nächste Woche Dienstag freigehalten, weil da ja offiziell so ein Spiel stattfinden soll. Mhm. könnte mir aber auch gut vorstellen, dass ich dann dienstagsabends auf einmal da sitze und doch wieder Champions League gucken werde, weil das Spiel dann nicht stattfindet. Keine Ahnung. Aber also, es ist mir scheißegal wie, ne? Ich weiß nicht mal, gegen wen wir nach dem Saarbrücken-Spiel spielen. Soweit bin ich wirklich gar nicht im Kopf. Dortmund? Heidenheim?
Ah, nee.
Dortmund?
Erst Heidenheim.
Ich weiß es nicht. Es ist ja wirklich bezeichnend, dass wir das nicht wissen, weil wir einfach so weit nicht denken wollen, weil die anderen beiden Sachen so präsent sind im Kopf gerade. Mhm. Also es geht ja wirklich, es ist Heidenheim. Es geht ja wirklich darum, einfach nur jetzt das Derby zu ziehen, gutes Gefühl mitnehmen und dann in Saarbrücken weiterkommen. Der Rest ist mir komplett Latte. Also alles, was rundherum passiert, ey. Von mir aus 6-0 in Heidenheim auf die Schnüss bekommen, ist mir komplett egal, ja. Von mir aus macht Frank Schmidt von der Trainerbank noch einen Fallrückzieher in den Winkel. Ist, kann alles passieren.
Guck dann so.
Zum Glück ist das nur ein Audioformat hier, Möppi. Zum Glück. Ja. Aber wir müssen doch ganz klar sein. Derby muss gewonnen werden, ja, so wie Kranplätze verdichtet sein müssen. Und genau so muss auch das Spiel in Saarbrücken gewonnen werden. Und wenn wir hier in der Woche sitzen oder vielleicht auch schon im Quickie-Podcast nach Köln, dann müssen wir einfach gute Laune haben.
Ja.
Ich kann das, also wirklich, wenn, ich sage euch jetzt schon, verlieren wir das Derby, fällt der Podcast für mich aus. Dann werde ich vor Saarbrücken gar keinen Podcast machen, auf gar keinen Fall. Weil dann schreie ich nur rum. Dann, also können wir gerne machen, aber dann wird es 20 Minuten lang, wie ich in einer Tour schreie und weine. Und das geht nicht, wirklich. Also ja, keine geile Saison, alles cool, aber das ist einfach, das muss sein.
Einfach nur Derby gewinnen, einfach nur weiterkommen im Pokal. Rest ist jetzt sowieso, also viel mehr als Zehnter werden wir sowieso nicht mehr die Saison. Ja, ich habe es jetzt gesagt. Ich glaube nicht dran. Ich freue mich, wenn es so passiert. Ich glaube aber nicht dran. Und ja. Ich bin auf jeden Fall noch nicht im Derby-Modus. Ich muss erst noch reinkommen. Ich arbeite ja auch in Köln. Und zum Glück fahren die Bahnen nicht mehr ab Mittwoch. Das ist sowieso. Ne? Könnte sein, dass er, wenn Streik ist, am Samstag noch. Mal gucken, ob das dann so voll wird.
Ist ja nicht nur bis.
Ja, die haben ja jetzt gesagt, GDL, übrigens, liebe Grüße gehen raus an die GDL, ich liebe euch. Also unironisch.
an alle die GDL-Mitarbeiter, die hier Woche für Woche die BX-Klasse
sind. Ja, sie wollen ja jetzt auch unangekündigt streiken. Aber naja, das gehört jetzt hier nicht rein.
Freunde, das macht auch die Gladbacher Hintermannschaft in der ersten Hälfte in Mainz. Also alles gut, ne?
So. Arbeitskampf.
die wollen nur nicht mehr Geld, die wollen nur weniger arbeiten. Das ist nochmal was anderes, egal. Ja, wir driften zu sehr ab. Ich glaube, wir machen Feierabend, oder Möppi?
Scheiß auf Schule und Arbeit, das macht mich nicht glücklich. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche nach dem Derby, hoffentlich positiv gestimmt und bleibt sauber, bleibt gerade, geht zum Derby. Bis dann, ciao.
Ciao.